Wir nennen die Schilddrüse auch die Peitsche des Organismus in Ruhe. Die klassische, die grobe Einteilung, kennen viele, ist die Überfunktion und die Unterfunktion. Ganz häufig haben wir bei der Schilddrüse autoimmune Prozesse, die dazu führen, dass die Schilddrüse beeinträchtigt wird. Gewichtszunahme, Verdauungsprobleme, depressive Verstimmung, Haarausfall, brüchige Nägel, trockene Haut. Und natürlich ist am Ende auch die Frage, macht dann immer Jod, sehr viel Jod, dann auch unbedingt Sinn? Gerade wenn wir so autoimmune Prozesse haben, eben genau nicht.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Unsere Schilddrüse ist ein kleines Organ mit enormer Wirkung. Die Schilddrüse steuert unseren Stoffwechsel, beeinflusst unser Energielevel, Körpergewicht, Konzentration, Stimmung und sogar unsere Herzfrequenz. Und trotzdem bleibt sie für viele ein Rätsel. Vor allem, wenn es darum geht, ihre Werte richtig zu verstehen, die Blutwerte richtig zu verstehen. TSH, FT3, FT4, das sind so Begriffe, die fliegen umher, wenn man das mal googelt oder sich irgendwie damit auseinandersetzen will. Wirklich einordnen können das die wenigsten. Was bedeutet ein erhöhter oder zu niedriger TSH-Wert? Warum reicht ein einzelner Wert häufig nicht aus, um die Schilddrüse wirklich zu beurteilen? Und wie hängen Symptome und Laborwerte tatsächlich zusammen? Das wollen wir uns anschauen in dieser Health Nerds Episode. Matthias Baum ist da, unser Gesundheitswissenschaftler. Matthias, wir wollen besser verstehen, was die Schilddrüse ist, wie sie funktioniert und wie wir mit Werten, die wir vielleicht beim Arzt ermitteln lassen, wirklich umgehen sollten. Und ich bin sicher, du wirst uns da, ähnlich wie wir es vor einiger Zeit schon mal mit den Blutwerten gemacht haben, einen guten Einblick geben und viele Fragezeichen, die wir alle haben, hoffentlich auflösen können.
Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe dafür.
Da bin ich sicher. Mein Lieber, let's go. Lass uns ganz easy einsteigen. Zahlen erzählen häufig nicht die ganze Geschichte. Und deswegen wollen wir erstmal verstehen, lass uns mit einer Basis starten, unsere Schilddrüse. Ich habe ein paar Funktionen genannt. Das ist sehr komplex und sehr viel, was sie offenbar macht, dafür, dass sie so klein ist. Wie funktioniert das? Wie arbeitet die Schilddrüse? Was ist das für ein Organ?
Also erstmal lokalisiert, ne, am sogenannten Schildknorpel, kann jeder, wenn man sich so an den Hals fasst, so dieses spitze Ding, was man so den Adamsapfel nennt. Aha. Das ist der Schildknorpel und darüber liegt die Schilddrüse links und rechts, jeweils ein Lappen, sieht aus wie ein kleiner Schmetterling.
Ziemlich genau in der Mitte, ich versuch's gerade zu finden, in der Mitte vom Hals.
Genau, also du hast hier den Schildknorpel, da merkst du auch, dass es hart ist, bei Männern immer etwas größer. Und daneben links und rechts liegt die Schilddrüse.
Wie so ein, und das ist weiches Gewebe?
Das ist dann eher weicher. Das ist dann eher etwas weiches Drüsengewebe. Ne? Das ist, steckt ja im Namen drin, die Schilddrüse. Also Lokalisation und Aufgabe ist dann in dem Namen schon mit geklärt. Das Gewebe liegt links und rechts wie zwei Flügel, also es ist wie so schmetterlingsförmig geformt. 20 Gramm an Gewicht und trotz der kleinen Form, ne, und das ist jetzt wirklich nicht viel, ist es, wie du schon gesagt hast, extrem wichtig für Energieproduktion, Körpertemperatur, Herzfrequenz, Darmbeweglichkeit, Gehirnfunktion, Stressreaktion, Wachstum und Entwicklung. Wir nennen die Schilddrüse auch die Peitsche des Organismus in Ruhe. Das ist wichtig, diesen Unterschied zu machen, weil viele der Schilddrüsenwertveränderungen oder auch Symptome, die mit einer Schilddrüsenfunktionsstörung einhergehen, gehen auch häufig einher mit Entzündungssituationen, also der Stoffwechsel verändert sich, oder in Stresssituationen. Auch da hat die Schilddrüse nicht die Hauptfunktion. Und das macht es für mich immer auch ein bisschen schwieriger in der Erklärung, weil es nicht so simpel ist, dass man sagt, okay, da gibt es Schilddrüsenhormone und die docken dann irgendwo an und dann wächst etwas. Bei der Schilddrüse ist es deutlich komplexer. Also es ist ein ein Stoffwechselorgan oder ein Regulator für den gesamten Stoffwechsel. Man muss sich das so vorstellen, dass man erstmal einen Hormonregelkreis hat. Das heißt, vom Gehirn aus wird die Schilddrüse aufgefordert, Schilddrüsenhormone zu produzieren. Und die sind dann in einer gespeicherten Prohormon-Variante. Die werden dann in der Leber umgewandelt zum freien T3-Schilddrüsenhormon. Und diese Schilddrüsenhormone arbeiten dann an spezifischen Organen. Die Umwandlung kann auch in den Organen selbst stattfinden. Und wie arbeiten sie dann? Sie docken am Zellkern an und sorgen dann dafür, dass bestimmte Wachstumsfaktoren eher mit ausgeschüttet werden oder die Energieproduktion mit angeregt wird. Und dann ist klar, wenn mehr Energie produziert wird, wird auch mehr Wärme produziert. Und deswegen ist es wichtig für die Körpertemperatur-Thermoregulation. Also es ist nicht so simpel, ne? Bei Stresshormonen können wir uns vorstellen, dockt einmal an und dann schlägt das Herz kräftiger. So ist das in dem Falle nicht. Da ist die Funktionsweise der Schilddrüsenhormone ein bisschen komplexer, ein bisschen eingebettet. Die stoßen quasi an, dass andere Eiweiße im Körper abgespielt werden.
Und sag mal, diese besondere Lage der Schilddrüse, ja, normalerweise sind die Organe irgendwie im Körper, also irgendwie wirklich im Rumpf verankert, dass die am Hals liegt, an so einer, sagen wir mal, auch ja empfindlichen Stelle, ja, an so einer prominenten Stelle. Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse darüber, warum das so ist? Hat das einen Grund? Braucht die vielleicht mehr Kühlung? Weißt du, also dass die Temperatur ähnlich wie bei den Hoden, die ja auch weniger, sagen wir mal, Körpertemperatur brauchen, ja, deswegen außerhalb hängen. Ist es da ähnlich oder ist das jetzt einfach biologischen Zufall?
Wie immer in der Evolution gibt es einen Grund, nichts passiert irgendwie durch Zufall. Das ist natürlich einmal erklärbar über die embryonale Entwicklung, also wo und wie wird es gebildet. Und evolutionsbiologisch gilt die Schilddrüse als Nachfolgerin einer anderen Struktur, das nennt sich Endostyl. Und hier haben wir quasi den direkten Kontakt, die direkte Möglichkeit bei der Aufnahme beispielsweise von Jod. Und da sind wir ja bei einem wichtigen Nährstoff, der für die Schilddrüsenfunktion entscheidend ist, weil aus Jod quasi die Schilddrüsenhormone gebildet werden. Also Nahrungsaufnahme früher schon am Hals, auch bei unseren Vorvorfahren, also gar nicht nur Homo sapiens Vorfahren. Und dann hat sich das in diesem Bereich quasi mit ausgebildet. Es ist kein reiner Zufall, dass es dort liegt. Und ja, du hast absolut recht. Es gibt natürlich immer die Gefahr, dass etwas so Wichtiges auch geschützt werden muss. Es ist trotzdem auch geschützt, beziehungsweise durch andere Reaktionen. Wir rollen uns ein, wenn wir angegriffen werden würden, sodass wir gerade den Halsbereich schützen. Aber nicht nur die Schilddrüse selbst, sondern natürlich auch die Durchblutung.
Okay, spannend. So, jetzt wollen wir mal gucken, Matthias. Also Schilddrüse ist so ein Thema, ich glaube, da ist man froh, wenn das einfach durchläuft und man gar nichts damit zu tun hat. Es gibt aber leider eben auch Menschen, die haben mit der Schilddrüse immer wieder massive Probleme. Ja, auch im Laufe des Lebens verändern sich die Hormone, die Schilddrüse verändert sich, so scheint es. Manche Leute nehmen bestimmte Hormone. Also es ist für mich ein Riesenfeld mit vielen, vielen offenen Fragezeichen. Gib uns da mal einen Überblick. Was passiert im Laufe des Lebens, vielleicht auch geschlechterspezifisch? Frauen scheinen häufiger mit der Schilddrüse ein Thema zu haben als wir Männer. Was passiert da? Warum verändert sich das? Und was sind so die typischen Probleme, die auftreten?
Ja, 5-10% der Bevölkerung haben, also nachgewiesen, irgendwelche Schilddrüsenerkrankungen. Und da finde ich es immer schon mal ganz wichtig, damit fängt es nämlich schon an, dass diese 5-10%, also neben der großen Dunkelziffer, die sicherlich besteht, ist ganz häufig keine primäre Schilddrüsenerkrankung ist. Wir stellen uns immer vor, die Schilddrüse ist krank geworden. Aber es gibt eine Ursache, es muss eine Ursache dafür geben, die dazu führt, dass es jetzt dann am Ende auch zu Hormonveränderungen kommt. So, die klassische, die grobe Einteilung, kennen viele, ist die Überfunktion und die Unterfunktion. Ja, das heißt, Überfunktion, es werden mehr Schilddrüsenhormone produziert, es steht mehr zur Verfügung und dementsprechend ist der Stoffwechsel hochgefahren. Ja, das heißt, Wärmeproduktion, Schwitzen, Gewichtsverlust, Haarausfall spielt hier auch eine Rolle, schnellere Verdauung, Nervosität, all das kann sich mit auswirken und andersrum die Unterfunktion, zu wenig Schilddrüsenhormone, Gewichtszunahme, verlangsamte Verdauung, kognitiver Einschränkung, vielleicht auch depressive Symptome, die eine Rolle spielen. Aber mir ist immer wichtig festzuhalten, die Einteilung in Überfunktion und Unterfunktion ist nicht die Erkrankung selbst. Es ist ein übergeordnetes Symptom, wo sich quasi, oder ein Syndrom, wo sich Symptome hinter verstecken. Das heißt, die Ursache lässt sich auch nicht allein geschlechterspezifisch erklären, sondern ganz häufig haben wir bei der Schilddrüse autoimmune Prozesse, die dazu führen, dass die Schilddrüse beeinträchtigt wird. So das bekannteste, haben wir auch schon eine eigene Folge zu gemacht, ist die Hashimoto-Thyreoiditis. So ein Hashimoto ist der autoimmune Prozess und die Thyreoiditis, Itis ist die Entzündung. Das heißt, hier wird es dann zu entzündlichen Situationen am Gewebe kommen. Warum? Weil vorher im autoimmunen Prozess Antikörper gegen spezifische Strukturen gebildet worden sind, gegen Enzymstrukturen, gegen Eiweißstrukturen, die am Ende dazu führen, dass jetzt das Immunsystem aktiv wird, es zur Entzündung kommt, und dann wissen wir, bei Entzündung geht Gewebe kaputt, und dann wird die Schilddrüse irgendwann abgebaut. Das Symptom ist die Unterfunktion, der Prozess ist autoimmun. Und so haben wir natürlich die Möglichkeit, einmal eine Erklärung zu finden, dass es sich eigentlich um einen anderen Prozess, nämlich im Bereich des Immunsystems handelt. Oder wir haben natürlich auch mit dem Alter und mit dem Thema der Nährstoffversorgung und in bestimmten Lebensphasen, also auch rund um Schwangerschaftsgeschehen und so weiter, natürlich eine andere Funktionsweise der Schilddrüse. Das kann phasenweise sein, das muss dann auch nicht eine permanente Pathologie sein. Das Problem, was ich sehe, ist, häufig wird simpel die Laborwerte getestet. Ah, das ist eine Unterfunktion. Alles klar, nehmen Sie etwas ein gegen die Unterfunktion, ein Schilddrüsenhormonpräparat. Das ist weniger dramatisch, als man sich das vorstellt, aber es löst natürlich nicht das ursprüngliche Problem. Und es gibt noch ein bisschen mehr, und das sehen wir dann auch in den Laborparametern, dass es sich eben nicht nur um den TSH-Wert handelt, sondern wirklich um frei verfügbare Schilddrüsenhormone oder die Subumwandlung dieser Schilddrüsenhormone von FT4 wird es eigentlich in FT3 umgewandelt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass es in RT3 umgewandelt wird. Und das passiert bei Entzündungen, bei hohen Stresssituationen, in Fastenperioden. Und dann kann die Schilddrüse auch nicht so richtig arbeiten. Nochmal, auch evolutionär betrachtet, total sinnvoll, dass die Schilddrüse runterreguliert wird, weil sie ist ja nur in Anführungsstrichen, die Peitsche des Organismus in Ruhe. Ne? Das heißt, in Stresssituationen und bei Entzündungen soll sie ja auch runtergefahren werden.
Okay, jetzt hört man immer wieder, dass Leute auch Symptome haben, obwohl die Blutwerte im Normbereich liegen. Wie passt das zusammen?
Na gut, die Symptompalette ist relativ breit. Ne? Mhm. Natürlich gibt es so klassische Bilder von bei der Unterfunktion, davon sind die meisten Menschen betroffen, von Gewichtszunahme, Verdauungsproblemen, depressive Verstimmung, Haarausfall, brüchige Nägel, trockene Haut. Natürlich könnten wir jetzt aber auch sagen, wenn die Schilddrüse wirklich gut diagnostiziert ist, dann muss es sich nicht unbedingt nur im Bereich der Schilddrüse aufspielen. Das kann auch insgesamt eine Nährstoffversorgung oder ähnliches sein. Aber wenn man das hört, und da darf jeder für sich selbst, der mit Schilddrüsenunterfunktion oder auch Überfunktion zu tun hat, sieht man unter Umständen, dass relativ überschaubar die Parameter sich angeschaut worden sind. Ich habe das gerade schon erwähnt, dass standardmäßig eigentlich, um die Schilddrüse zu diagnostizieren, um etwas herauszufinden, eigentlich mal der TSH-Wert bestimmt wird. Thyreoidea, das heißt Schilddrüse, stimulierendes Hormon, das ist die Abkürzung TSH. Und dieses TSH wird produziert von der Hypophyse, die Hirnanhangsdrüse, die an dem Hypothalamus oben hängt. Ja, der Hypothalamus schüttet auch ein inhibierendes oder aktivierendes Hormon im Vorfeld aus und dann sagt die Hirnanhangsdrüse, alles klar, jetzt schütte ich TSH aus. Das heißt, erst kommt mal eine Information zum Gehirn, um herauszufinden, brauchen wir Schilddrüsenhormone, ja oder nein. So ein TSH zirkuliert in der Blutbahn und gelangt zu TSH-Rezeptoren an der Schilddrüse und zusammen mit Jod wird es dann aufgenommen und dann werden Schilddrüsenhormone produziert. T4 ist quasi das Speicherhormon. Und dann wird das aktive Hormon umgewandelt in T3. Da wird ein Jodatom abgespalten. T4 hat 4 Jodatome, T3 3 Jodatome. Und damit das abgespalten werden kann, brauche ich ein Enzym. So, warum erzähle ich das? Weil diese Hormone ja auch wieder zirkulieren in der Blutbahn und kommen zum Gehirn und vermitteln dem Hypothalamus. Alles klar, wir haben genügend. Dementsprechend kann weniger TSH ausgeschüttet werden. Aber auf dem Weg kann noch vieles Unterschiedliches passieren. Natürlich gibt es eine Korrelation zwischen erhöhtem TSH und dann auch Symptomen der Unterfunktion. Ne? Viel TSH von der Hypophyse sagt mehr Schilddrüsenhormon produzieren. Aber das reicht dann unter Umständen nicht aus. Deswegen ist das Bild der Unterfunktion. Und andersrum, wenn der TSH-Wert niedrig ist, dann spricht es erstmal für eine hohe Funktion. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. In der Diagnostik werden dann häufig die anderen Schilddrüsenhormone T3, T4 gar nicht erst mitbestimmt. So, das heißt, ich kann in dem Bild gar keine Aussage treffen, ist das jetzt ein Umwandlungsproblem, ein baustoffliches Problem, fehlt mir unter Umständen Jod, Selen oder Zink oder Eisen vielleicht dabei. Mhm. Und ne, so Eisenmangel haben wir auch schon viel zu gesprochen. Ein Eisenmangel hat relativ ähnliche Symptome wie Energieverlust, Müdigkeit, vielleicht auch Gewichtsthemen, Infektanfälligkeit, ausfallende Haare, brüchige Nägel. Da haben wir natürlich auch gewisse Ähnlichkeiten. Und von daher muss der Blick schon etwas weiter gefasst werden, um wirklich eine Aussage über die Funktionsweise der Schilddrüse treffen zu können.
Das heißt, wenn ich diese Schilddrüsenwerte messen lasse beim Arzt, sollte ich auch immer beispielsweise, wie du genannt hast, Eisen, Selen, Jod und so weiter, direkt alles mittesten, um wirklich ein ganzheitliches Bild zu bekommen?
Ich sage es so, bevor ich Ärger von ärztlichen Kollegen bekomme, die sagen, du Idiot, hast wieder gesagt, alle müssen alles bestimmen. Das nicht. Aber lasst uns das so mitnehmen, dass wir sagen, wenn wir ein komplettes Bild bekommen wollen, macht es durchaus Sinn, TSH, FT3 und FT4, die Schilddrüsenhormone, zu bestimmen. Und Mikronährstoffe, die entscheidend sein können. Eisenhaushalt wären gute Informationen, Selen, Zink. Mikronährstoffseitig macht durchaus Sinn. Und auch das Thema Jod kann man sich anschauen. Das ist aber im Vollblut, da kann man es bestimmen, aber ein bisschen schwierig in der Aussagekraft. Es gibt andere Testungen wie so 24 Stunden Urin, wo man wirklich mehr über die Jodkonzentration herausfinden kann. Natürlich darf man auch einen Teil über die Anamnese versuchen mit abzudecken. Ja, das heißt, wie kann ich meine Schilddrüse ernährungsseitig vielleicht dann auch mit unterstützen, wenn ich erfahre, okay, es wird wenig Jod vielleicht auch in der Nahrung aufgenommen. Ja? Und natürlich ist am Ende auch die Frage, macht dann immer Jod, sehr viel Jod dann auch unbedingt Sinn? Gerade wenn wir so autoimmune Prozesse haben, eben genau nicht. Deswegen muss man da auch aufpassen. Das heißt, ich kann, jetzt will ich es nicht zu kompliziert machen, aber so eine Schilddrüsenunterfunktion haben im Rahmen einer Hashimoto-Thyreoiditis. Aber zu viel Jod könnte ein Treiber sein, dass es zu mehr entzündlicher Aktivität kommt. Für Schilddrüsenüberfunktionen wie Morbus Basedow beispielsweise, da haben wir es genau umgekehrt, da werden viele Schilddrüsenhormone produziert und es kommt an den Rezeptoren, gibt es Antikörper dafür und es kommt zu entzündlichen Reaktionen. Da zu viel Jod reinzugeben, wäre auch problematisch. Also auch das muss man mit berücksichtigen. Und jetzt kann man natürlich sagen, beim Großteil der Bevölkerung, ja, da fährt man schon einigermaßen mit, wenn man sagt, okay, der TSH-Wert ist erhöht, dann geben wir jetzt ein paar Schilddrüsenhormone rein. Ich finde es aber wichtig zu verstehen, es gibt hier deutlich mehr Wechselwirkungen untereinander und Faktoren, die das mit begünstigen. Und wir sollten, wenn sich herausstellt, dass es sich um einen Autoimmunprozess handelt, durchaus auch eher schauen, dass man die Ursache für den Autoimmunprozess findet. Und nicht, dass das die alleinige Antwort ist, aber wie von mir schon häufig erwähnt, solche Themen wie durchlässige Barrierenfunktion, sodass das Immunsystem auch immer wieder mit getriggert werden kann oder andere Treiber für Autoimmuneprozesse, die sollte man also quasi eher mit berücksichtigen, dass dieser Prozess abgestellt wird, dass es dann nicht auch immer weiter noch zu entzündlichen Reaktionen kommt.
Lass uns noch kurz beim Thema Jod, Selen, Eisen bleiben. Du hast schon gesagt, zu viel davon, also jetzt zum Beispiel bei Jod, wenn es zu viel im Körper ist, hat das auch eher negative Auswirkungen. Also auch hier macht die Menge wieder das Gift. Ja, das haben wir so oft bei so vielen Dingen schon besprochen. Wie sieht denn eine, sagen wir mal, Jod, Selen, Eisen haltige Nahrung aus? Also wo finde ich diese Stoffe? Jod, klar, da jeder, der zu Hause Speisesalz hat, muss man drauf gucken. Da steht in der Regel drauf, jodiert. Aber wo finden wir vielleicht noch Quellen von diesen Stoffen, die unsere Schilddrüse ja offenbar braucht?
Also Schilddrüsennahrung ist vor allen Dingen Fisch und Meeresfrüchte, um das relativ klar zu benennen. Da finde ich natürlichen Quellen, auf jeden Fall Jod mit drin. Ich finde auch natürlich gute Fettsäuren mit drin, die Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA. Ich finde auch Zink mit drin. Selen kann man auch in Teilen in diesem Bereich mitfinden. Ansonsten, der Klassiker ist immer sowas wie Paranüsse beispielsweise mit dabei. Und es geht primär erstmal um eine gute Versorgung. Ne? Und das heißt, was ich gerade gesagt habe, zu viel Jod bei auch Autoimmunprozessen wie Basedow, also Überfunktion, oder Hashimoto, Unterfunktion, zu viel Jod kann ein Problem werden. Aber trotzdem ist Jod lebensnotwendig. Also so ganz ohne Jod geht es nicht. Natürlich in einem akuten Schub nicht, aber man muss das grundsätzlich mit im Blick behalten. Na gut, und wenn wir jetzt auf andere Nahrungsquellen jodhaltige eingehen, zum Beispiel auch Algen, sind wir auch in dem Meereskontext nochmal mit dabei. Und wie gesagt, das kann ich durchaus über eine Ernährung gut mit abdecken. Stellt sich aber eine Mangelsituation aus ohne Autoimmunprozess, macht durchaus auch Sinn, dann eine Mikronährstoffversorgung mit abzudecken. Du hast es erwähnt, wir leben in einem Jodmangelland. Das heißt, wir haben standardmäßig eigentlich jodiertes Salz mit dabei. Über die Sinnhaftigkeit, die Qualität kann man nochmal drüber streiten, aber grundsätzlich würde ich mich etwas zumindest mit Jod darüber versorgen können. Mhm. Und es ist natürlich wichtig, auch regelmäßig dann Jod auch mit zuzuführen. Das ist auch quasi immer die Empfehlung, wenn man Jod im Blick behalten sollte, bei Autoimmunprozessen so Jodexzesse zu vermeiden. Ne? Also Felix, ich weiß, du würdest vielleicht auch dazu neigen, so eine Sushi Party so mega groß, wäre dann vielleicht etwas zu viel Jod auf einmal. Aber eine grundsätzliche, im Alltag eine gute Versorgung. Und da bewegen wir uns natürlich wieder auch in großen Teilen in einer artgerechten Ernährung, die das gut mit abdecken würde.
Es ist immer, am Ende kommen wir wieder an diesen Punkt, Matthias. Eine artgerechte Ernährung, eine wirklich ausgewogene, ausgeglichene, unserer Art Homo sapiens, unserer Art Mensch entsprechende Ernährung, löst viele Probleme von selbst. Und ich finde es immer wieder faszinierend, nach so vielen Jahren, die wir das jetzt hier schon machen, dass wir immer wieder an diesen Punkt kommen und wieder über eine artgerechte Ernährung am Ende sprechen. Ja, Matthias, abschließend nochmal zusammenfassend, was würdest du jemandem empfehlen, der das Gefühl hat, mit meiner Schilddrüse stimmt etwas nicht oder ich habe Symptome, die könnten mit der Schilddrüse zusammenhängen. Wie sieht eine gute Diagnose aus und was kann jeder auch präventiv oder in so einem Moment, wo er das Gefühl hat, irgendwie funktioniert da was nicht richtig, tun? Ernährung umstellen, also du hast es beschrieben, eine artgerechte Ernährung. Was kann man noch tun und zu wem sollte ich gehen, um das checken zu lassen?
Also ich gehe gleich gerne nochmal mit dem präventiven Gedanken drauf ein, wie man sich gut versorgen kann. Jetzt nochmal, wenn man selbst die Vermutung hat oder auch Ärzte das aufstellen oder auch Therapeuten und die Möglichkeit sehen, dass vielleicht die Schilddrüse nicht optimal eingestellt ist, nicht gut arbeitet, dann darf man hier erstmal anamnestisch herausfinden, gibt es hier bestimmte Indikatoren dafür, Ursachen dafür, weil so eine Schilddrüsenunter- oder auch Überfunktion taucht nicht ohne Grund auf. So, das bedeutet, wenn ich mich jetzt labormedizinisch darauf fokussiere, würde ich mir den TSH-Wert anschauen, um herauszufinden, wie viel Information sendet das Gehirn, die Hypophyse oder der Hypothalamus indirekt an die Schilddrüse und sagt, wie viel Schilddrüsenhormone eigentlich produziert werden sollten. Um herauszufinden, wie der Output nachher ist, sollte man T3, also FT3 und FT4 auch mitbestimmen. Dann habe ich eine zu dem Messzeitpunkt, das muss man auch immer noch dazu sagen, eine Information, wie die Verhältnisse sind. Ne? Auch hier gibt es ein sinnvolles Verhältnis zwischen FT3 und FT4. Das sollte ausgeglichen sein, nicht 1:1 sein, sondern so, dass FT4 quasi noch umgewandelt werden kann. Der soll auch nicht zu niedrig sein, dann hätte man quasi zu wenig Schilddrüsenhormonspeicher. Da stecken viele Sachen drin. Jetzt mal angenommen, das Bild, wir müssen so ein bisschen in so einem Flussdiagramm uns anschauen, mal angenommen, es ist ein hoher TSH-Wert, niedriges FT3, niedriges FT4, dann spricht das erstmal für eine Unterfunktion. Und jetzt ist ja die Frage, wo kommt diese Unterfunktion her? Dann haben wir schon gesagt, Mikronährstoffe wie Eisen, Selen, Zink können hier eine entscheidende Rolle spielen, aber natürlich auch Fettsäuren, Omega-3-Fettsäuren, Eiweißversorgung, ne? Weil aus der Aminosäure Tyrosin, die ich in Eiweiß finde, baue ich zusammen mit Jod die Schilddrüsenhormone, nur um das nochmal an der Stelle klar zu haben. So, und wenn ich sage, okay, da ist eine Unterfunktion oder andersrum das Bild der Überfunktion, dann muss ich auf die Suche gehen, was ist der Grund dafür? Ja? Und nicht, weil ihr eine Sushi-Jod-Exzess-Party gefeiert habt, passiert das dann, also natürlich kann es zu gewissen Verschiebungen kommen, sondern wahrscheinlich ein autoimmuner Prozess. Also gucke ich mir verschiedene Antikörper vielleicht in dem Kontext dabei an. Bei der Hashimoto-Thyreoiditis, teilweise auch bei Morbus Basedow, schaut man auf die Thyreoperoxidase-Antikörper, abgekürztes TPO-Antikörper. Über die haben wir auch schon gesprochen. Also sind die erhöht, heißt es übrigens auch, wenn man nur diese Werte bestimmt, noch nicht, dass man eine Schilddrüsenunterfunktion hat. Das sind erstmal nur Autoantikörper, die nachgewiesen worden sind. Dann gibt es Thyreoglobulin-Antikörper, auch hier bei Hashimoto-Thyreoiditis gerne mit erhöht. Und TSH-Rezeptor-Antikörper, die sind typischerweise bei Morbus Basedow erhöht. Also eine Unterfunktion und TSH-Rezeptor-Antikörper spreche es für eine autoimmune Erkrankung der Schilddrüse, die sich auswirkt und dann darstellt als Überfunktion. Ja, das heißt, der Suche könnte man nachgehen. Jetzt mal angenommen, Antikörper sind aber gar nicht das Thema, dann könnte man bei so einem Missverhältnis von T3 und T4 auch nochmal das sogenannte RT3 bestimmen. Das ist so eine Art inaktivierte Form des T3s. Also das arbeitet dann nicht direkt an euren Zellkernen. Und das taucht typischerweise, wie eben schon erwähnt, auf bei Entzündungssituationen, akuten Entzündungen, Infekten. Und da merkt man natürlich auch, es ist eine Drüse, die abhängig ist, wie euer Leben sich gerade gestaltet. Eine kurzzeitige Veränderung ist dann auch noch nicht das Problem. Beim Autoimmunprozess haben wir vielleicht einen anhaltenden Mechanismus, aber kurzzeitige Veränderungen sind ganz normal. Wenn ihr fastet, dann steigt durchaus der TSH-Wert an oder dieser RT3-Wert. Und RT3 muss man nicht immer und sofort mitbestimmen, aber wenn man mehr Informationen über die Schilddrüse haben möchte, sollte man sich diese Hormone und Konstellationen zueinander anschauen und versuchen herauszufinden, was ist der eigentliche Mechanismus, weil in den seltensten Fällen würden wir wirklich sagen, es ist eine Problematik primär bedingt durch die Schilddrüse. Sie findet an der Schilddrüse statt, also die Autoimmunprozesse, da haben wir Antikörper, die an der Schilddrüse wirken oder einen immunologischen Prozess loslösen und Entzündung erzeugen. Aber es ist ja nicht ein primäres Schilddrüsenproblem. Und wenn wir dann weiterschauen auf die Therapie, und das kennen viele Patientinnen und Patienten, die dann Schilddrüsenhormone bekommen, dann verträgt man die nicht. Mal ist es zu hoch, mal ist es zu niedrig. Und es ist doch klar, wenn ich eine Standarddosis, 75, 150 Mikrogramm L-Tyroxin, also T4, standardmäßig bekomme, dann wird die sich in jedem Tageskontext auch irgendwie etwas anders verhalten können. In stressigen Phasen, in nüchtern Phasen, in Infektionsphasen, das sind nur die, in Entzündungsphasen, das sind nur erstmal so die groben Dinge. Aber je nachdem, wie so der Alltag abläuft, wann ich es einnehme, ob ich das mit irgendetwas kombiniere. Und das ist ja das Besondere einer Drüse und dieser Hormonregelkreise, dass der Körper darauf reagiert, was gerade, naja, mir mitgeteilt wird. Ist es etwas stressiger? Haben wir einen Infekt? Muss das Immunsystem erarbeiten? Bin ich gut mit Nährstoffen versorgt? Daran passt sich das Ganze ja physiologisch erstmal an. Und deswegen ist es dann in der Therapie häufig schwierig, die passende Dosierung quasi auch zu finden. Und trotzdem würde ich sagen, auch diagnostisch, differenzialdiagnostisch, also man macht dann, kann weitergehen, Entzündungsdiagnostik, andere Ursachen, so Barrierethemen für diese Autoimmunprozesse, die man sich mit anschauen könnte, also Darmbarriere beispielsweise, um überhaupt einen Ansatzpunkt zu finden, dass es quasi wieder reversibel werden kann, ne? Dass es nicht weiter Autoantikörper gebildet werden und die Schilddrüse sich wieder einpendeln kann. In der Zeit kann man Schilddrüsenhormone logischerweise verwenden, aber es muss ja irgendwie einen Weg auch wieder daraus geben. Und für alle die, die das Gefühl haben, um jetzt diesen präventiven Aspekt noch mit aufzugreifen, die das Gefühl haben, meine Schilddrüse, ich weiß nicht, ob ich da gut eingestellt bin, mit einer artgerechten Ernährung, noch einer Mittelmeerernährung, wenn man es so nennen will, mit Meeresfrüchten, Algen, Fisch beispielsweise mit dabei, deckt man sich auf Nährstoffseiten schon mal sehr gut damit ab und kann quasi die Baustoffe liefern, dass die Schilddrüse gut arbeiten kann, prinzipiell. Und genau, da muss auch nicht sofort erstmal irgendetwas diagnostiziert werden.
Mhm. Gibt es Zahlen darüber, Matthias, dass Veganer oder Vegetarier häufiger Probleme mit der Schilddrüse haben? Weil, ich sag mal, du hast schon gerade gesagt, in Meeresfrüchten, in Fisch und so weiter gibt es viele gute Nährstoffe und Dinge, die Schilddrüse braucht. Gibt es da tatsächlich einen messbaren Zusammenhang?
Nicht unbedingt. Also ich kenne auch keine Daten, die das jetzt eins zu eins so analysiert hätten. Man könnte es sich physiologisch vorstellen, ernährungsphysiologisch vor allen Dingen vorstellen, dass es potenziell eine Unterversorgung sein könnte. Aber wir haben ja viel über vegane Ernährung hier auch schon gesprochen. Die Menschen, die das machen, ein Großteil, der es auch längerfristig durchzieht, denkt natürlich daran, so ein paar Mikronährstoffe bekomme ich vielleicht in der pflanzlichen Ernährung nicht ausreichend, habe vielleicht auch noch sogenannte goitrogene Substanzen mehr mit dabei. Also so findet man beispielsweise im rohen Brokkoli oder Kohlgemüse, die quasi auch die Jodaufnahme mit verhindern können, noch mit dazu. Aber das wissen natürlich Menschen, die sich längere Zeit vegan ernähren, durchaus und haben das mit im Blick. Und ich würde auch sagen, es ist wichtig, sich mit Nährstoffen zu versorgen, aber die eigentlichen physiologischen Prozesse, nochmal, Stressbelastung, chronische Stressbelastung, sehr lange Fastenzeiten, was können wir noch dazu nehmen, entzündliche Prozesse auch an anderen Organen, die senken unter Umständen auch eher die Funktionsweise nicht der Schilddrüse direkt ab, sondern inaktivieren sie in den Momenten, wo sie eigentlich nicht gebraucht wird. Und dann ist es eben nicht nur ein Nährstoffproblem. So, von daher, Du hast es eben mit dem jodierten Salz gesagt, selbst wenn man das dann quasi mit dabei hat, isst man in der Regel, ich weiß, ich bin da auch nicht der größte Fan von, erstmal ganz gut mit abgedeckt. Aber ich würde nicht pauschal sagen, dass es bei einer veganen Ernährung dann immer häufiger zu Schilddrüsenunterfunktionen kommen muss. Wenn man es ins Extrem reintreibt, die Mikronährstoffe nicht im Blick behält, dann kann das sein. Und dann kommt es auch zu Veränderungen strukturell. Und das ist das, was wir von früher kennen, was heute eher untypisch in der westlichen Welt ist, nämlich der Kropf. Ne? Also den dicken Hals, den man bekommt, was passiert dort? Das Schilddrüsengewebe wächst durch Jodmangel. So, und warum passiert das? Weil es fehlt Jod und die Schilddrüse selbst sagt, wir müssten aber mehr produzieren. Also wir haben zwar nicht Baustoff, aber dann produzieren wir mehr Zellen und dann wächst es. Es gibt natürlich unterschiedliche Möglichkeiten dafür. Aber das Thema von Wachstum in der Schilddrüse ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Knotenbildung, die entstehen, heiße Knoten, kalte Knoten, potenziell dann auch mit Entartungsmöglichkeiten mit dabei, sollte man natürlich im Blick behalten. Standardmäßig guckt man erstmal über die Laborparameter oder ob man sich hier wirklich eine Veränderung vielleicht für sich auch optisch selbst am Hals feststellen kann.
Unsere Schilddrüse zeigt, wie sensibel unser Körper reguliert ist und wie wichtig es ist, die Werte immer im Zusammenhang zu betrachten. Ein einzelner Laborwert reicht eben selten aus. Entscheidend ist das Zusammenspiel aus Hormonen, Symptomen und am Ende natürlich auch der individuellen Situation. Matthias, du hast viele Fragezeichen aufgelöst, uns einen guten Einblick in dieses Thema gegeben, was sehr komplex ist. Wenn ihr Fragen dazu habt, kommentiert mal gerne. In Spotify unter der Folge könnt ihr eure Fragen schreiben. Wir haben das im Blick und geben euch natürlich auch gerne eine individualisierte Antwort. Es hat großen Spaß gemacht. Ich sage herzlichen Dank. Leute, bleibt uns gewogen. In den nächsten Tagen gibt es die nächste Folge. Bis dahin, eine gute Zeit und Ahoi.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.